Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von «Nachgefragt». Ich bin Kurt Eschbacher und ich habe in den bisherigen Folgen von unserem Podcast rund ums Thema Krebs die verschiedensten Menschen getroffen, Forscher, Ärztinnen, betroffene Angehörige. Und heute möchte ich zusammen mit euch auf die Gespräche und Momente zurückschauen, die mich besonders berührt,
Diagnose
aber auch
Krebs
ermutigt
ist ein Schicksalsschlag,
zum einen
das Leben
habe ich bei
Kopf
all diesen
stellt.
Begegnungen gelernt, dass
das
Krebs
von den
zum
Betroffenen
nicht mehr
von den Angehörigen.
Ist. Aber es ist
zum Glück
eine Diagnose,
aber
die für die Betroffenen
ganz viel engagierte Menschen,
was
sich in dieser schwierigen
bedeutet,
Lebensphase
wie neue wissenschaftliche Erkenntnisse die möglichen Therapieformen beeinflussen
mit dem Podcast nachgefragt
durch seine Lebensweise
eine
sinnvolle Vorsorge kann leisten,
das
soll euch den Einblick auf die vielen Erkenntnisse
Fragen
aus diesen Gesprächen von den letzten Monaten geben.
Aber auch zu den wichtigen und manchmal ungründlichen Fragen, die wir
Er ist seit
nennen.
Über 40 Jahren als
Jedes
Onkolog
Gespräch
tätig.
Soll eine neue Perspektive
unter anderem als
aufmachen,
Professor für medizinische Onkologie und heute noch als Senior Consultant am Inselspital zu Bern. Wir werden den reflektierten Arzt in unserem Rückblick immer wieder zu Wort kommen. Als erstes mit seiner Einschätzung von der Art und Weise, wie sich im Laufe seiner Karriere die Therapien rund um eine Krebserkrankung verändert haben.
Wenn ich das auf einen Punkt zusammenfassen sollte, ist, dass die Person, der erkrankte Mensch, viel mehr in den Mittelpunkt heute gestellt wird, als es damals war. Damals war die Medizin viel technokratischer. Man hat vorwiegend den Tumor im Fokus gehabt und heute merkt man gerade in Anbetracht, weil wir wissen, dass wir viele Menschen heilen, dass die Menschen, ihre Befindlichkeit, ihr Wohlergehen viel mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. In den 80ern und Anfang der und weit in die 90er Jahre ging es nur darum, möglichst viel Therapie zu machen, um möglichst viele Menschen zu heilen. Das ist auch zunehmend gelungen. Aber wir haben dann gemerkt, dass wir durch die sehr, sehr intensiven Therapien die Menschen, die wir geheilt haben, mittel- und langfristig geschadet haben. Also das, was wir am Anfang gewonnen haben, haben wir nach 10, 15, 20 Jahren wieder verloren. Und da haben wir gemerkt, hoppla, wir können nicht alle gleich behandeln. Wir müssen vielleicht diejenigen, die eine sehr bösartige, sehr aggressive Krebsform haben, da müssen wir weiterhin schauen, dass wir besser werden, dass wir mehr Menschen heilen. Aber die Menschen, die eine hohe Heilungsrate haben, es gibt viele Krebserkrankungen, die kann ich für über 90, nahe 95, 100% heilen. Da muss ich Acht geben, dass ich denen keinen langfristigen Schaden anbehandle. Und da haben wir gemerkt, dass wir viel mehr trennen müssen. Weniger intensive Therapie für die, die eine hohe Chance auf Heilung haben, intensivere neue Therapien, bei denen wir immer noch nicht gut sind mit unseren Behandlungserfolgen.
Der Professor Andrea Wicki, stellvertretender Direktor der Klinik für medizinische Onkologie am Universitätsspital Zürich, Arzt und engagierter Forscher, fasst die Fortschritte so zusammen.
In der Zwischenzeit sehen wir, dass die verschiedenen Tumore auf genetischer Ebene, also wenn man die Gene anschaut, das Erbgut der Tumorzellen auch sehr unterschiedlich ist. Das heisst, es gibt viel, viel mehr Tumorarten, als es Organe im Körper gibt. Und das führt dazu, dass Tumore sehr einzigartig sind. Also ich werde in meinem Leben wahrscheinlich nie zwei Patientinnen und Patienten sehen, die exakt der gleiche haben. Die Biologie wird immer ein bisschen anders sein, ganz abgesehen davon, dass der Mensch immer anders ist. Und man soll vorstellen, es sind Hunderte und Tausende von Veränderungen in dem Erbgut. Und die Frage ist ja, wie viel können es von denen geben? Wenn wir ganz grob schätzen, dann gibt es mindestens Millionen verschiedene Kombinationen, die möglich sind, von einzelnen Veränderungen. Und wenn man das ausrechnet, dann bekommt man mehr Veränderungen, als es Patienten gibt auf der Welt, die Krebs haben. Das heisst, das Resultat ist, dass es wirklich jeder einzelne einzigartig ist, nicht jetzt nur im psychologischen oder gesellschaftlichen Sinn, sondern auch im biologischen Sinn.
Was bedeutet jetzt Erkenntnis, dass Krebs nicht einfach auf einer Diagnose basiert, sondern biologisch gesehen auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Erkrankungen beruht? Um für die genetischen Ursachen von all den individuellen Krebsarten die richtige Therapie zu finden, braucht es ein sogenanntes Tumorboard, zusammengesetzt mit Spezialisten aus den verschiedensten Disziplinen. Neu ist dabei ein wichtiges Werkzeug dazugekommen. die künstliche Intelligenz nämlich. So wird heute die Krebstherapie zum Ende mit der medizinischen Erfahrung der Ärzte ergänzt mit KI, also der Analyse von einer Unmenge von biologischen Daten vom Patienten bestimmt. Was das für gewisse Tumore bedeutet, noch einmal der Professor Wicki.
Es gibt gewisse Tumore, wo man in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht hat und andere, wo sehr wenig passiert ist. Beispiel, ein klassisches Beispiel ist Melanom, der schwarze Hautkrebs. Das ist vor 15 Jahren, wenn der Krebs gestreut hat, auf der unbehandelbare Erkrankung gesehen, wo es nicht gut rausgekommen ist.
Also wo eigentlich zum Tod geführt hat.
Und zwar innerhalb häufig von weniger als einem Jahr. Und heute ist das effektiv so, dass man einen beträchtlichen Anteil, wahrscheinlich etwa ein Drittel sogar, können tumorfrei bekommen nach 10 Jahren. Und dann ist es immer so ein bisschen die Frage, nimmt man jetzt das Wort heilig ins Maul oder nicht? Und da gibt es viele Diskussionen, darf man das sagen, ja oder nein? Aber zumindest statistisch gesehen, oder wenn Sie 100 Patienten haben, werden 30 davon dauerhaft tumorfrei sein. Das Problem ist immer nur, dass es natürlich für den individuellen Patienten wird man es nicht wissen und man wird es erst herausfinden, wenn viel Zeit vergangen ist nachher. Aber das ist ein Tumor, der sehr, sehr viel sich geändert hat. Ein anderer Tumor, Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Beispiel, es gibt noch andere, hat sich in dieser Zeit sehr, sehr wenig getan. Also die Unterschiede sind sehr gross zwischen den verschiedenen Tumoren.
Darum sind die interdisziplinär zusammengesetzten Tumorboards so wichtig. In diesen Gremien wird dank verschiedenen Gesichtspunkten nach der effizientesten Therapie gesucht. Bernard Özdemir, leitende Ärztin für medizinische Onkologie am Inselspital, erklärt das so.
Ein Tumorboard ist eigentlich gang und gäbe, vor allem bei Patienten, die neue Diagnosen haben. Dort hocken wir zusammen. Regelmässig, in der Regel findet das einmal pro Woche statt, für die verschiedenen Disziplinen. Ich kann zum Beispiel auf meinem Gebiet von Hauttumoren sagen, wir treffen uns einmal am Freitag. Da ist jemand von medizinischer Onkologie dabei, das bin ich oder ein Vertreter von mir, jemand von Radioonkologie, jemand von plastischer Chirurgie bei uns. Das sind die Radiologen und Nuklearmediziner dabei, die uns die Schnittbilder der Patienten, also Tomografien oder PCTs zeigen. Und die anderen Tumorboards ist auch jemand von Pathologie dabei, der die histologische Diagnose erklärt. Und da können noch zusätzliche Disziplinen eingeladen werden, wenn es um eine bestimmte Fragestellung geht, zum Beispiel ein Leberspezialist, wenn wir an einem Leberboard sind, oder interventionelle Radiologen, wenn es um Eingriff geht. Und dort tun wir durch die Regel der behandelnde Arzt oder der Arzt, der den Patienten kennt, Arzt, Ärztin, tut den Fall vorstellen, sagt eben, was die Diagnose ist. Nachher schauen wir uns die Tomografiebilder an, MRIs und so weiter. Und dann können wir eine Empfehlung abgeben, was die beste Behandlung ist in dieser Situation.
Oft gibt es aber auch verschiedene Therapieoptionen. Die Frage ist jetzt, wie berücksichtigt man denn auch die Wünsche oder vielleicht auch die Ängste des Patienten?
Ja, das ist sehr wichtig, dass Patienten ihre Wünsche äußern können. Das fragen wir natürlich immer. Und mit uns entweder tut es der behandelnde Arzt vorher diskutieren, was die verschiedenen Möglichkeiten könnten sein, Optionen könnten sein und probiert so herauszufinden, zu was Patienten tendieren. Mhm. Und wenn wir sehen, jemand hat ganz andere Vorstellungen oder ist irgendwie vorbelastet, hat einen Bias gegenüber der Therapie, tun wir das gezielt aufgreifen und erklären eben, so dass manchmal die Ängste unbegründet sind. Und wenn jemand partout nicht will, weil er massive Angst hat, dann tun wir das natürlich respektieren und entsprechend eine Alternative vorschlagen.
Dank der Fortschritte in der Forschung, aber auch dank der neuen Möglichkeiten von der Datenanalyse, kann man heute immer personalisiertere Behandlungen anwenden. Bernhard Özdemir erklärt uns das so.
Einerseits personalisierte Medizin oder Präzisionsmedizin. Oft verschwebt man darunter, dass man eben die molekularen Veränderungen, die genetischen Veränderungen sucht, wo, wenn man sie findet, sie können selten sein, einer in 100 Patienten findet man vielleicht, aber für diesen Patienten macht es einen riesen Unterschied. Beispiel Lungentumoren. Also wenn man diese Alteration findet, dann weiss man, der Patient mit einer gewissen Therapietablette hat ein viel besseres Überleben, als wenn man dem jetzt eine Chemotherapie würde geben. Darum muss man die suchen. Das ist Präzisionsonkologie. Andererseits die personalisierte Onkologie, das kann man auch so verstehen, dass man zum Beispiel Dosierungen auf einen Patienten anpasst, Therapieschemen anpasst und das ganze Management Behandlung vom Patienten personalisiert. Dass eben nicht 0815 Schema A für alle Patienten gilt, sondern dass man das anpasst.
Nun gibt es gerade in der Forschung und den Therapiemöglichkeiten offensichtlich immer noch eine grosse Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Berna Özdemir bringt es auf den Punkt.
Die Präzisionsmedizin ist eigentlich für Männer. Bis jetzt kann man das auf Männer, weise Männer anwenden, im Prinzip.
Entschuldigung, das ist noch verrückt, oder? Das ist, weil alle Zulassungen basieren auf mehrheitlich weissen Männerresultat.
Absolut. In der Studie Einschluss von Schwarzen zum Beispiel ist in der Regel um 1%. Frauen sind auch ungenügend eingeschlossen in Onkologiestudien, das weiss man schon lange. Das ist ein riesiges Problem, aber das hat man nicht korrigieren. Also im Schnitt sind in Studien mit onkologischen Patienten über 60% Männer und 30-40% Frauen. Und das generiert natürlich eine Datenlücke. Die Therapien können sehr präzise sein, aber wir wissen überhaupt nicht, ob wir mit der gleichen Dosierung, wo wir nicht unterscheiden, ob wir das einem Mann oder einer Frau geben, den gleichen Effekt haben. Wir wissen schon lange, dass bei Frauen Nebenwirkungen viel höher sind. Also Frauen hat ein grösseres Risiko für schwere Nebenwirkungen als Männer. Und schon nur das sollte uns eigentlich bewegen, mehr zu diesem Thema zu forschen und die Therapiedosierungen anzupassen. Und ich weiß nicht, ob ihr Nebenwirkungen von onkologischen Therapien kennt, aber das ist nicht einfach nur etwas Akademisches. Also eine Nebenwirkung kann sein, dass man Fieber entwickelt, Infektionen hat. Man kann versterben an Nebenwirkungen. Das, was bestimmt, wie ein Medikament abgebaut wird, ist meistens die Muskelmasse. Und das unterscheidet sich nach Geschlecht. Männer haben mehr Muskelmasse als Frauen. Und im Alter nimmt das auch noch ab. Also das Alter ist auch ein wichtiger Faktor, der nicht berücksichtigt wird. Das tun wir nach klinischem Ermessen, nach Erfahrung. Wir sagen ja, mit 80 verdient man sicher nicht die gleiche Dosis wie jemand mit 40. Aber da braucht es auch Erfahrung. Also es ist eine riesige Datenlücke im Moment.
Trotz dem Gender Gap und dem körperlichen Unterschied sind die Fortschritte dank präziseren, individualisierteren Therapien, interdisziplinär zusammengesetzten Teams und neuen, komplexen Datenanalysen für die Behandlung eines Tumors gegenüber früher riesig. Aber wie geht es den Patientinnen und Patienten, die als geheilt zurück in ein Leben geschickt werden, wo aber nicht mehr das Gleiche wie vor ihrer Erkrankung ist? Der Professor Beyer beschreibt das so.
Wenn der Chirurg operiert, die Narbe sieht man. Mhm. Die Narbe, die wir mit der Chemotherapie oder mit der Bestrahlung machen, die sieht man nicht, aber die spüren sie. Und manche spüren die Narben eben wenig und manche spüren diese Narbe sehr, sehr, sehr stark. So stark, dass das Leben hinterher vielleicht viel weniger Freude macht als vorher. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Die Betroffenen spüren diese Narbe. Die können sie aber nicht beweisen. Diese Narbe kann man nicht so sehen und messen und ausmessen und vorzeigen, wie die Narbe, die der Chirurg macht.
Darum lassen wir jetzt auch Betroffene das Wort kommen. Was es konkret heisst, mit einer Krebsdiagnose müssen umzugehen, hat mir Tanja Kevan erzählt. Mit 21, frisch verheiratet, hat sie 2 Wochen nach der Hochzeit die Diagnose Brustkrebs getroffen. Wie hat sie das erlebt?
Ja, es tut einem komplett den Boden unter den Füßen wegziehen, kann man so sagen, ja. Es war sehr schwierig gewesen. Und weil ich halt aus dem Gesundheitswesen selber komme, hatte ich dort halt auch schon so ein bisschen ein gewisses Wissen gehabt, ja, was das alles wird mit sich ziehen. Und ja, es tut einem seine Pläne komplett über Bord werfen. Ja. Also ich habe eigentlich nur durch einen Zufall gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Nicht, weil es mir schlecht wäre gegangen, sondern weil ich einfach irgendwie eine verhärtete Brusthaut habe gespürt. Mhm. Und durch das, dass mir halt meine Frauenärztin dann zumal hat gesagt, ja, Frau Kevan, ihr seid noch so jung, das ist eine Zyste, das ist nichts, ist es doch recht überraschend gewesen, was es doch eben etwas war.
Wie hat sie diese schwierige Zeit auch verarbeitet?
Ich war schon immer ein sehr lebensfroher Mensch und sehr, sehr aktiv. Sehr aktiv. Ich glaube, es waren wirklich schon auch meine Freunde, Familie, mein Mann, die mich wieder aus dem rausgezogen haben. Für mich war die grösste Herausforderung meine Ängste. Es ist, wenn man so eine Diagnose hatte, ist wirklich die Angst, dass es halt wiederkommt. Klar ist es jetzt in diesem Moment weg, aber irgendwie hat man während der Therapie immer so das Gefühl, jetzt ist man unter der Therapie, jetzt geht es darum, die Sachen zu eliminieren. Und wenn man die Therapie abgeschlossen hat, ist die Angst schon recht gross, dass wieder etwas zurückkommt.
5 Jahre später ist Tanja Kevan ihren grössten Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie ist Mutter geworden. Aber schon einen Monat nach der Geburt von ihrer Tochter den nächsten Hammer.
Ich hatte einen Notfallkaiserschnitt und war sehr lange sehr müde davon und habe das eigentlich auch so immer auf das zurückgeführt. Es ist aber dann nach 4 Wochen ist es mir auf das Mal so schlecht gegangen, dass ich auf einen Notfall musste am Wochenende. Und dort hat man zuerst das Gefühl, ich habe einen viralen Infekt und hat das so ein bisschen abgetan. Ich musste dann gleich noch weitere Kontrollen müssen und am Schluss hat sich halt herausgestellt, dass es nicht ein viraler Infekt ist, sondern eine akute myeloische Leukämie. Man hat ein 4 Wochen altes Baby neben sich im Wägeli und bekommt so eine Diagnose. Und ich habe halt gewusst, was es bedeutet, weil ich dann zumal selber auf der Abteilung gearbeitet habe, wo die Leukämie behandelt wurde. Ja, und habe gewusst, was mich erwarten wird. Ich war nicht mehr selber an meine Gedanken und ich konnte mich nicht mehr kontrollieren. Ich bin wirklich umgeschreit und die Welt einfach nicht mehr verstanden, wie das sein kann, dass jetzt das passiert. Jetzt habe ich endlich mein Glück neben mir im Wägeli und jetzt kann es darauf hinauslaufen, dass ich das verliere. Was passiert dann mit meinem Kind? Als ich die Diagnose bekomme, hat mir meine Mutter angerufen, die selber in diesem Spital gearbeitet hat. Sie ist zu mir gekommen und hat mich ganz fest in den Arm genommen und gesagt, wir haben es einmal geschafft und wir schaffen es wieder.
Und sie hat es wirklich geschafft. Dank der Medizin, der Hilfe der Mutter, ihrem Mann und hauptsächlich auch der kleinen Tochter. Sie ist geheilt in die Normalität vom Leben zurückgekommen. Aber die Angst vor einem neuen Rückfall, die bleibt.
Ich glaube, dass man nach so einer Erkrankung nie mehr wirklich geheilt ist. Schon nur, weil die Ängste halt auch immer präsent sind. Die Krankheit könnte zurückkommen und das kann auch noch nach 10 Jahren zurückkommen. Das kann ihm niemand sagen. Da kann man vielleicht forschen und Statistiken dazu haben, aber genau sagen kann man es nie. Und darum würde ich sagen, ich bin gesund, aber geheilt werde ich wahrscheinlich nie so richtig sein.
Trotzdem nimmt man das geschenkte Leben als besonders wertvoll wahr und genießt mit einer grossen Dankbarkeit jeden Tag. Tanja sagt das besonders schön.
Ich bin jeden Tag dankbar und glücklich, hier zu sein. Ich lebe nicht jeden Tag, als wäre es der Letzte, aber ich bin dankbar, noch auf dieser Welt zu sein und gesund zu sein und dass es mir eigentlich mehr oder weniger auch gut geht.
So ist es der Tanja Kevan gelungen, selber wieder in einen positiven Alltag zu finden. Um aber grundsätzlich ein gesundes Leben als optimistische Normalität zu geniessen, braucht es eine richtige Nachbetreuung. Etwas, das manchmal zu wenig systematisch angegangen wird. Dazu hat der Professor Beyer eine ganz klare Meinung.
Die erste Zeit, die ersten Jahre, sage ich mal, geht es häufig um das Erkennen vom Rückfall. Danach ist das Risiko eines Rückfalls so gering, dass dann ganz andere Themen im Vordergrund stehen. Bin ich jetzt geheilt oder kommt die Erkrankung wieder? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nach Art der Erkrankung, je nach Biologie der Erkrankung. Das sind die Hauptdeterminanten, die die Rückfallquote bestimmen, hauptsächlich durch die Biologie und auch durch das Ansprechen auf die Behandlung selbst. Und dann haben wir Erkrankungen, wo die Rückfallquote ganz gering ist. Und wir haben Erkrankungen, wo die Rückfallquote hoch ist. Und dementsprechend müssen wir die Pläne anpassen. Wann schauen wir wieder, ob der Krebs noch weg ist oder ob er wiedergekommen ist? Üblicherweise sind es so alle 3 bis maximal 6 Monate in den ersten Jahren. Dann ist die nächste Frage, wer ist verantwortlich? Ist es der Hausarzt oder Hausärztin? Was macht der Onkologe oder Onkologin? Das muss klar aufgeteilt sein. Und dann kommt meistens die Zeit, wo ich sage, okay, Sie sind jetzt geheilt, der Krebs ist so unwahrscheinlich, dass er wiederkommt. Und dann ist es oft an der Zeit, dass die Hausärztinnen und Hausärzte die weitere Betreuung übernehmen.
Unsere Gespräche haben immer wieder gezeigt, dass es nach einer erfolgreichen Therapie Nebenwirkungen geben kann, die man im medizinischen Alltag immer noch zu wenig wahrnimmt. So ein Phänomen, das vielen Betroffenen zu schaffen macht, ist das Fatigue-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine besondere therapiebedingte Form von Müdigkeit. Der Onkologe Dr. Florian Strasser definiert das folgendermaßen:
Aufgrund von der Krebsbehandlung habe ich Schädigungen von meinem Energiekraftwerk und darum habe ich begrenzte Zeiten von voller Energie und ich muss schauen, dass ich das fördere, was mir Energie gibt und das reduziere, was Energie frisst. Das ist eine ungewöhnliche Form von Müdigkeit. Der Krebsbetroffene kann zum Beispiel nach 2 Stunden komplett erschöpft sein, obschon die Leistung noch nicht so gross ist, aber die Energiereserven sind aufgebraucht. Darum braucht man den Begriff Fatigue und nicht Müdigkeit. Fatigue ist keine psychische Krankheit. Fatigue ist eine Form von Schädigung von Energiekraftwerken, ist eine Schädigung vom Nervensystem, vom Immunsystem, wo sich äußern in körperlichen, emotionalen und kognitiven Dimensionen. Der Klassiker ist das Chemobrain, das Chemotherapie. Auch andere, auch Operationen können Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisfähigkeit reduzieren.
Aber weil Fatigue halt fälschlicherweise doch noch oft als eine psychische Erkrankung definiert wird und nicht als Schädigung vom Nervensystem, ist die Konsequenz von der Krebstherapie immer noch eine der meist unterschätzten Thematiken in der Krebsnachsorge. Das betont auch der Professor Bayer.
Das ist genau das Gemeine daran. Das kann man von außen nicht messen. Das kann ich nur die betreffende Person fragen. Und ich betreue immer wieder Menschen, die sagen, ich war früher so leistungsfähig, ich konnte 10-12 Stunden am Tag arbeiten. Jetzt ist die Batterie einfach nach 6-8 Stunden leer. Ich muss mich ausruhen, ich schaffe das nicht mehr. Früher konnte ich 5-6 Stunden Buch lesen. Heute muss ich es nach einer halben Stunde weglegen, weil ich merke, ich lese eine Seite 2-3 Mal. Und das ist schwer zu messen. Dann muss es den betroffenen Menschen glauben.
Trotzdem, es ist unglaublich positiv, dass man in der Zwischenzeit eine Mehrheit von Krebserkrankungen nachhaltig heilen kann. Darum hat es uns interessiert, wie es Menschen geht, die als Kind an einem Tumor erkrankt sind. 4 von 5 Kindern mit Krebs werden wieder gesund. Die Krankheit ist geheilt. Aber nicht zu unterschätzen sind die späteren Folgen auf den Körper und die Entwicklung eines Kindes. Dieser Frage wollen wir uns als nächstes widmen. Kinderkrebs Schweiz organisiert nämlich regelmässig Treffen für Betroffene, die in frühen Lebensjahren einen Tumor hatten. An so einer Zusammenkunft habe ich Oliver, ist heute 41, getroffen. Mit 6 hat er einen Hirntumor gehabt und heute arbeitet er als Sozialpädagoge. An diesem Gespräch hat auch der Moreno, 22, teilgenommen. Er ist seit kurzem mit seiner Ausbildung als Fachmann-Betreuung fertig. Der Moreno ist mit 14 mit der gleichen Diagnose konfrontiert gewesen. Mich hat es tief berührt, wie die beiden sogenannten Cancer Survivor über ihre Zeit im Spital, ihr jetziges Leben und die Folgen von der Therapie geredet haben. Wie hat der Oliver, der mit 6 ins Spital kam, die Zeit in Erinnerung?
So wie ich mich zurückerinnern kann, habe ich es geliebt im Spital. Das war super. Ich hatte so schöne Erinnerungen ans Spital und so gutes Personal dort. Ich habe so feines Essen nicht bekommen. Ich konnte einfach immer bestellen können. Das war recht schön. Ja, und eben meine Mami ist immer gekommen, wenn irgendetwas war. Sie ist immer da gestanden.
Und wie haben sich beim Moreno Beschwerden bemerkbar gemacht?
Mit 11 sind die ersten Symptome auftaucht, quasi. Mit der Erbrechen jeden Morgen, Kopfweh, Schwindelanfall. Das hat sich dann immer weiterhin gesteigert. Ich bin natürlich immer zum Hausarzt. Und es hat sich auszögert, bis ich dann schlussendlich eine Halbgesichtslähmung hatte. Und meine Mami hat dann gerade gedacht, das stimmt gar nicht mehr. Und hat sie gerade den Hausarzt kontaktiert. Und der Hausarzt hat gerade gesagt, sofort von der Schule abholen und ins MRI schicken. Und dann ist eigentlich nachher der Bericht gekommen, vom MRI quasi Hirntumor, Diagnose Hirntumor.
Wie hat er die Zeit im Spital in Erinnerung?
Bei mir ist das allerdings nicht so schön gewesen. Also man muss sagen, glücklicherweise habe ich nicht gewusst, mit 14, was ein Hirntumor ist. Mir ist gesagt worden, ich habe einen Tumor. Ich hatte einen Tumor und das ist entfernt worden. Und ich habe gemeint, was, ich habe meinen Humor verloren. Und das war zuerst mal ein bisschen lustig. Und, aber ja, ich bin wirklich froh, bin ich nicht genauer informiert worden. Sonst hätte ich mir da viel zu viele Gedanken darum gemacht. Ich bin dann eben notfallmässig ins Spital gegangen. Und dann ist die eine nach der anderen Operation angestanden. Die längste ist dann 11 Stunden gegangen auf der Intensivstation. Und dann hat das ganze Therapiegeschmäus angefangen. Und ich bin halt so, gerade so in der Pubertät rein gewesen, wo es mich halt wirklich komplett aus dem Leben rausgerissen hat, ja.
Zum Glück ist beiden der Weg zurück in den Alltag, in ein normales Leben gelungen. Welche Gedanken begleiten sie heute? Hat es der Oliver auch beruflich geschafft?
Ich arbeite manchmal mit einem Coach zusammen, wo ich mich weiterentwickeln kann. Oder bin ich auch sicherer im Alltag könnte sein. Was mich im Moment recht anspornt, ist immer so das Klären von Situationen, sei es mit Mitmenschen oder auch bei der Arbeit. Zum Beispiel, wenn es um irgendeine Weiterbildung geht, hey, wann macht man was oder so. Wenn ich das erklären kann, dann stellt mich extrem auf. Ich habe viel mehr Bedenken oder Angst vor den Spatsymptomen, die kommen, wo ich weiss, es sind recht viele, wo ich am Anfang auch ein bisschen verdrängt habe, dass dort etwas kommt. Und ich jetzt mit dem Alter merke, da kommen immer viel mehr. Es geht aufs Gehör. Ich habe Tinnitus. Ich weiss, es kann auf die Zähne gehen. Ich sehe nicht so gut. Ich bin gefördert mit Alzheimer, die dementielle Erkrankung. Es kann auch mal das Herz, ich kann ein bisschen mit dem Rücken. Da ist auch durch Bestrahlung, hat es irgendwo ein bisschen Vernarbungen gegeben. Und halt mit dem Kurzzeitgedächtnis, es ist immer noch da. Es ist besser geworden, aber es ist immer noch da. Ich kann nicht so mit anderen Leuten teilweise mithalten und vielleicht, ja, dort habe ich immer mal so Angst, hey, was kommt jetzt noch nächstes, oder?
Klar ist, beide haben die Krankheit überlebt. Beide schauen mit Optimismus in die Zukunft und betonen, dass der Krebs ein Teil von ihrer Geschichte ist, aber nicht ihr ganzes Leben bestimmt. Mit dieser Haltung der Alltag zu bewältigen, ist nicht immer einfach. Beeinträchtigungen wie ein eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis, Sehstörungen oder Hörschäden sind halt eine Tatsache. Aber wie die beiden auch betonen, hilft auch der Austausch mit anderen Betroffenen. Genau an diesem Punkt setzt auch die Krebsliga Schweiz an. Mit ihrer Peer-Plattform vernetzt sie Expertinnen und Experten mit Menschen, die mit einer Krebsdiagnose konfrontiert sind und probiert so zu zeigen, dass man mit so einem Schicksalsschlag nicht allein ist. In dieser Plattform unterstützen Betroffene andere Betroffene. Zum Beispiel Andrea. Sie macht als Peer mit. Dreimal hintereinander hat sie selber unterschiedliche Krebsdiagnosen gehabt. Ihre Schwester ist schon als Teenager an dieser Krankheit gestorben. Andrea ist heute gesund, Mutter von drei Kindern, und ihr ist es wichtig, anderen beizustehen, wenn ihm so eine Diagnose den Boden unter den Füßen wegzieht. Zu zeigen, dass es eine positive Zukunft gibt und Mut zu geben. Denn
es gibt ganz, ganz, ganz viele, die es eben schaffen. Und die sieht man halt nicht. Man hört, ja, die ist gestorben. Aber die im Leben stehen. Und bei mir hat es viele Momente gegeben, dass Leute auf mich zugekommen sind, die ich vielleicht nicht gekannt habe und irgendwie meine Geschichte erfahren haben. Und dann sind sie immer überrascht und denken, ja, was, du? Und das hast du alles erlebt. Und das merkt man dir ja gar nicht an. Ja, und das ist eigentlich auch noch so ein bisschen der Schlüsselmoment gewesen, wo ich irgendwo durch den Weg gefunden habe. Ich möchte gerne, dass man auch den Leuten Mut machen, oder? Und die, die vor so einem ganzen Berg stehen, dann eigentlich, dass die auch sehen, hey, es ist zu arbeiten. Man kann auch wirklich ein erfülltes Leben führen, nachher, wenn man wieder gesund ist.
Eine so eine Begleitung, das Gefühl, in einer schwierigen Lebenssituation nicht allein zu sein, ist manchmal fast so wichtig wie eine medizinische Massnahme. Es stellt sich aber auch die Frage, was man selber unternehmen kann, um die Risiken von einer Erkrankung möglichst zu reduzieren. Klar, man kann Pech haben und die eigenen genetischen Voraussetzungen machen eine Krebserkrankung wahrscheinlich. Aber dazu nochmal der Professor Bayer.
Gebe ich das an meine Kinder oder Enkelkinder weiter? Sehr wichtige Frage. Es ist von Erkrankung zu Erkrankung unterschiedlich. Bei Prostata- und Brustkrebs hat es eine andere Bedeutung als bei Bauchspeicheldrüsenkrebs vielleicht oder bei Hautkrebs. Ich kann mich da auch nur auf die wissenschaftlichen Daten berufen, die sagen, dass wahrscheinlich ein genetischer Zusammenhang, also ein erblicher Zusammenhang, eine Neigung dazu, etwa bei zwischen 10 und 20 von 100 Krebserkrankungen eine Rolle spielt.
Trotzdem darf man etwas nie vergessen. Die persönliche Lebensweise spielt eine zentrale Rolle. Und zwar, wie der Professor Bayer erklärt, bei der Vorsorge genauso wie bei der Nachsorge.
Lebensweise ist immer wichtig. Wir wissen auch in der Nachsorge, dass Menschen, die Sport machen, die ihr Gewicht kontrollieren, gerade bei Frauen, eine geringere Rückfallwahrscheinlichkeit haben gegenüber Frauen, die stark übergewichtig bleiben und keinen Sport machen. Es ist auch so, dass es gerade bei jungen krebserkrankten Menschen die Rate zum Beispiel an Nikotinabusus höher ist, als bei Menschen, die keinen Krebs hatten. Ist auch nachvollziehbar, die wollen kompensieren, die wollen aufholen. Und dann ist es natürlich so, dann sind sie vielleicht von der einen Krebserkrankung geheilt, aber wenn sie dann 30, 40 Jahre rauchen, dann haben sie vielleicht dann nach 50, mit 50, 60 einen Krebs, den man nicht so gut behandeln kann, wie vielleicht den, den sie mit 20 oder 30 hatten. Also Lebensweise ist für die Krebsüberlebende ganz wichtig. Und die Lebensweise ist eigentlich ganz einfach zu fassen. Als erstes nicht rauchen. Mhm. Und der positive Effekt stellt sich beim Rauchstopp ganz schnell ein. Und wenn man nicht geraucht hat, gar nicht anfangen. Das zweite ist tatsächlich Gewicht, Gewichtkontrolle. Und das hängt ganz eng auch mit der Ernährung zusammen. Man kann ein Kilo Möhren, ein Kilo Äpfel essen, davon nimmt man nicht zu. Das Kilo Schokolade ist schon ein bisschen anders. Gewicht und Ernährung, Alkoholkonsum, Sport. Das sind so die Parameter. Wenn man die im Griff behält, dann hat man schon ganz, ganz viel gemacht, um vielleicht die negativen Effekte der Behandlung, die man nicht ungeschehen machen kann, aber um die nicht noch zusätzlich mit zusätzlichen Risiken zu belasten. Das gilt allgemein für uns alle, dass wir Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen müssen. Es ist nicht der Staat, es ist nicht die Gesellschaft. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen, die manchmal klug, die manchmal nicht klug sind. Manchmal wissen wir, dass sie nicht klug sind, machen sie trotzdem. Sicher ist, dass wir Ärztinnen und Ärzte was dazu tun können. Sicher ist, dass die Gesellschaft was dazu tun kann, bestimmte Strukturen bereitzustellen. Aber ganz sicher ist, dass auch die Betroffenen selber ganz viel in die Hand nehmen können. Was man unbedingt vermeiden muss, ist eine Schuldzuweisung.
Was habe ich in all diesen Gesprächen gelernt? Diagnose Krebs ist gegen eine Bedrohung, die das Leben auf den Kopf stellt. Aber die Krebsmedizin hat sich rasant weiterentwickelt. Fortschritt in der Forschung ermöglichen zum Glück ständig neue Medikamente und Behandlungsansätze, um individuell den jeweiligen Tumor zu bekämpfen. So die Immuntherapie zum Beispiel, wo das körpereigene Abwehrsystem befähigt, Krebszellen zu erkennen und zu beseitigen. Oder spezifisch zielgerichtete Behandlungen, die wie ein Präzisionswerkzeug den Defekt einer Krebszelle repariert und nicht wie früher die klassische Chemotherapie, wo alle oder die gesunden, sich schnell teilenden Zellen vernichtet. So wird hoffentlich für eine Mehrheit Krebs zu einer heilbaren Krankheit. Umso wichtiger ist es, dass man lernt, offen über so eine Diagnose zu reden. Dass einem nicht die Angst der Optimismus frisst, sondern eine gesunde Zuversicht der Heilungsprozess unterstützt. Und da helfen hoffentlich auch solche Gespräche, wie wir sie in unserem Podcast zu den unterschiedlichsten Faktoren und Informationen rund um die immer noch zweithäufigste Todesursache führen. Darum gilt, grundsätzlich der Prävention in seinem Leben der nötige Platz geben und hauptsächlich sich bewusst zu bleiben, wie wichtig eine gesunde Lebensweise ist. Nicht rauchen, sich regelmässig bewegen, geistig aktiv zu sein und Freundschaften pflegen. Das haltet nicht nur den Körper und Geist fit, sondern ist auch eine sinngebende Vorsorge. Dazu möchten wir mit unserem Podcast auch in Zukunft einen Beitrag leisten.
Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht.
Allen, die mir bis jetzt in unseren Gesprächen einen Einblick in ihr Leben und ihre Arbeit gegeben haben, danke von Herzen. Und euch, die zugelassen haben, danke ganz besonders für euer Interesse. Bleibt wie ich neugierig, denn in einem Monat haben sie mit einer neuen Folge wieder nachgefragt. Bis dann, euer Kurt Aschbach.